Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag in Vokavit steht im 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 19. 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 19. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sagte die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, an dem ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen ist und verlockend, weil er klug macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach: Adam, wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich vor dir. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen von allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach Gott: Weil du gehorcht hast auf die Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Jesus Christus, wer kennt sie nicht, diese Geschichte vom Sündenfall? Wir haben sie schon oft gehört in den verschiedensten Gruppenstunden unserer Gemeinde oder auch im Religionsunterricht und haben sie in Gedanken bunt ausgemalt. Wir haben uns vorgestellt, wie Eva mit der Schlange spricht, wie sie dann die Frucht ergreift, wie sie dem Adam davon abgibt, wie Gott dann beide sucht und zur Rede stellt. Wir haben uns vorgestellt, wie die folgenschweren Worte Gottes auf sie wirkten oder auch die Vertreibung dann aus dem Garten und schließlich und endlich den Engel mit dem Feuerschwert am Eingang des Gartens. Das ist eine uns gut bekannte, vertraute Geschichte. Und doch werden wir niemals fertig mit dieser Geschichte. Je öfter wir sie lesen und hören, desto mehr Fragen wirft sie in uns auf. Wie kommt es, dass in Gottes sehr guter Schöpfung eine so hinterlistige, ja gegen Gott aufbegehrende Kreatur zu Wort kommen darf? Oder auch die Frage, wie ist das mit dem Tod des Menschen? War er vorher nicht vorgesehen? Zu diesen Fragen, die im Grunde aus unserer Neugierde, aus unserem Drang, noch mehr wissen zu wollen, entspringen, gibt unser Text keine befriedigende Antwort. Denn diese Geschichte vom Sündenfall will nur auf eine einzige Frage eine Antwort geben. Sie will eindringlich und zugleich eindeutig die Frage beantworten, die uns alle bewegt, wenn wir in das Elend der Welt hineinschauen. Es ist die Grundfrage, die indirekt oder direkt immer wieder in uns aufkommt: Ist nicht letztlich Gott daran schuld, dass es bei uns so aussieht und zugeht? In tiefsinniger und zugleich ganz einfacher, verständlicher Weise sagt unser Text auf diese Frage ein ganz klares Nein. Gott beantwortet diese Frage, die in uns aufkommt, mit einer Gegenfrage, die er damals dem Adam stellte. Mit der Frage: Adam, wo bist du? Der Name Adam heißt übersetzt Mensch. Adam ist also der Inbegriff auch der ganzen Menschheit. Mensch, wo bist du? Diese Frage Gottes ist heute Morgen an jeden Einzelnen von uns gerichtet. Es geht um uns, um dich und mich, wenn wir den Zustand der Welt, so wie er ist, beanstanden. Deshalb wollen wir uns auch heute Morgen dieser Frage stellen und sie durch Gottes Wort beantworten lassen. Mensch, wo bist du? Darauf antwortet unser Predigttext in dreifacher Weise. Erstens, in Gottes Welt. Zweitens, auf der Flucht vor Gott. Und drittens, unter Gottes Wort, das heimruft. Erstens, in Gottes Welt. Im Garten Eden, in den Gott den Menschen hineingeschaffen und hineingestellt hat, geschieht jener unheimliche Vertrauensbruch gegenüber Gott. In Gottes guter Schöpfung wendet sich der Mensch von Gott ab und zieht dann die ganze Schöpfung mit sich. Dort vollzieht sich der Vertrauensbruch gegen Gott, den wir schon alle unzählige Male nachvollzogen haben. Es ist erstaunlich, wie viel Spielraum und Entfaltungsmöglichkeit Gott dem Menschen gegeben hat. Gott, dem Schöpfer, verdanken wir alles. Doch anstelle uns an ihm zu orientieren, leihen wir dem Versucher unser Ohr. Anstatt uns gegenseitig zu helfen, den Versucher zu erkennen und ihn abzuwehren, liefern wir uns an ihn aus. Freilich, wir leben heute nicht mehr im Garten Eden, im Paradies, sondern, und das erkennen wir mehr und mehr, wir leben auf einer geschundenen und tödlich gefährdeten Erde. Aber diese Erde ist immer noch Gottes Schöpfung und wird es auch immer bleiben. Gott hat uns seine Erde als Lebens- und als Arbeitsraum anvertraut, samt den vielfältigen Lebensmöglichkeiten. An vielen Stellen dieser Welt ist die Handschrift des Schöpfers zu erkennen, bis hinein in den Aufbau der Zellen und Atome. Ja, selbst an uns können wir sehen, an jedem einzelnen Menschen, dass er Geschöpf Gottes ist, wunderbar, einzigartig geschaffen, mit vielen Gaben ausgestattet, zur Gemeinschaft mit Gott berufen und zugleich auch mit einer unwahrscheinlich großen Freiheit begabt, der Freiheit, die Abhängigkeit von Gott zu bejahen oder zu verleugnen. Wir sind zum Leben in der Gemeinschaft mit Gott erwählt und leben in Gottes Schöpfung. Aber beschämt und erschüttert müssen wir auch immer wieder feststellen, dass sich in unserem Leben der Widerspruch gegen Gott vollzieht. Wir treffen unsere Entscheidungen ohne ihn, ja oft genug gegen seine klaren Weisungen und gegen sein klares Wort. Wir leihen der betrügerischen Stimme unser Ohr und gehorchen ihr. Diese Stimme, hat Gott wirklich gesagt, meint es nie gut mit uns. Sie bringt nur Unheil und trotzdem glauben wir ihr immer wieder leichtfertig. Wir glauben ihr, wenn sie mit den Argumenten des Fortschritts, der Lebenserweiterung oder Persönlichkeitsentfaltung kommt oder auch, wenn sie mit den Argumenten der Lebenserleichterung uns versuchen will. Wir glauben ihr wie damals unsere Stammeltern. Aber ebenso wenig wie sie können wir unsere Verantwortung für unser Tun, für unsere Abkehr von Gott, für unsere Schuld hinweg diskutieren. Mensch, wo bist du? Darauf müssen wir antworten, in Gottes Welt und zugleich aber auch das Zweite, auf der Flucht vor Gott. Vor Gott fliehen, das geschieht nicht erst, wenn wir uns in der Nähe Gottes unwohl fühlen. Die Flucht Adams und seiner Frau begann nicht erst, als sie die Schritte im Garten hörten. Sie kehrten Gott den Rücken und gingen von ihm weg, bereits in dem Augenblick, als sie sich der Stimme des Versuchers öffneten. Von da an entfernten sie sich Schritt für Schritt von Gott, dem sie doch im Grunde alles zu verdanken hatten. Sie flohen auch dann noch, als Gott sie anspricht, als Gott sie zur Rede stellte. Sie flohen weiter, indem sie alle Schuld von sich wegschoben, indem sie sich entschuldigten und letztlich Gott dafür die Schuld gaben. So sagte ja Adam zu Gott, die Frau, die du mir beigestellt hast, die gab mir und ich aß. Und die Frau macht es ähnlich und sagt, die Schlange, die ja dein Geschöpf ist, die verführte mich und ich aß. Die Flucht hätte ein Ende gefunden, wenn sie vor Gott bekannt hätten, ja, wir haben gegessen, wir sind ungehorsam gewesen. Aber genau weil sie das nicht taten, ging die Flucht weiter, weit über die Grenzen des Gartens hinaus. Sie geht weiter bis in unsere heutige Zeit. Sie setzt sich fort bis in diese Stunde. Vielleicht merken wir es gar nicht, dass wir auf der Flucht vor Gott sind. Vor lauter Geschäftigkeit, vor großen Plänen oder auch den vielen Stimmen in unserer Umgebung hören wir Gottes Stimme nicht mehr. Der eigene Lebensentwurf, eigene Ziele und Vorstellungen verdecken Gottes Plan für unser Leben und lassen auch seinem Wort in unserem Leben keinen Raum zum Wirken. Selbst als Kirche, ja in der Gemeinde Jesu Christi, können wir auf der Flucht vor Gott sein. Von der Selbstsicherheit durchdrungen, dass wir ja schon auf dem richtigen Weg sind, fragen wir nicht mehr tagtäglich nach Gottes Weg mit unserem Leben. auch Gutes und Notwendiges, was getan werden sollte oder muss, kann zum Vorwand werden, das Beste und das Allernötigste aufzugeben, nämlich die tägliche Umkehr zu Gott, die Buße vor Gott. Wir können im Strom der Gemeinde mitschwimmen, aber weichen der Begegnung mit Christus, dem Herrn der Gemeinde, aus. Wir können mitschwimmen, aber schieben die Gemeinschaft, die enge, befreiende Gemeinschaft mit Gott auf der langen Bank vor uns her. Auch wenn es nach außen hin so aussehen mag, so sind wir dann doch innerlich auf der Flucht vor Gott. Aber irgendwann holt uns Gott ein. Irgendwann kommen wir an einen Punkt in unserem Leben, wo wir erkennen, Gott umgibt uns von allen Seiten. Die Flucht vor Gott hört spätestens am Ende unseres Lebens auf, wenn wir vor Gott stehen und vor ihm unser Leben verantworten müssen. Aber meistens findet unsere Flucht vor Gott bereits in diesem Leben ein Ende. Zum Beispiel, wenn wir nicht mehr weiter können oder auch wenn wir erkennen, wie aussichtslos das Fliehen vor Gott ist oder auch wenn wir merken, dass es im Grunde ja unnötig ist, Gott aus dem Weg zu gehen. Denn die Frage Gottes, Mensch, wo bist du, will uns ja nicht kaputt machen, sondern sie will uns helfen, sie will uns einen neuen Weg zeigen. In dieser Frage begegnet Gott uns und ruft uns zur Umkehr. Wer sich dieser Frage stellt und ihr nicht ausweicht, bei dem beginnt schon heute die befreiende Umkehr zu Gott. Die Flucht vor Gott hört auf, wo wir uns dem Wort Gottes, dieser Anrede, Mensch, wo bist du, stellen und uns von seinem Wort leiten lassen. Mensch, wo bist du? Darauf sollen wir nicht nur resigniert antworten. Wir sind auf der Flucht vor dir, dem lebendigen Gott, sondern wir dürfen auch das Dritte erfahren, unter Gottes Wort, das uns heimruft. Mensch, wo bist du? Mit diesen Worten beginnt Gott von sich aus das ernste, folgenschwere, aber zutiefst tröstende und verheißungsvolle Gespräch mit dem ersten Menschenpaar. Er spricht die an, die sich eigenmächtig von ihm losgesagt haben. Gott redet mit denen, die noch in ihren Fluchtwegen beharren, die noch auf der Flucht sind. Gott sucht von sich aus erneut die Verbindung in dieser Frage und ruft zur Umkehr. Gott hätte ja auch ganz anders reagieren können. Er hätte die Menschen verfluchen können wie die Schlange. Die Schlange, der einmal der Kopf zertreten werden wird. Sicherlich, diese Anrede Gottes, Mensch, wo bist du, erspart dem Menschen keineswegs die demütige Einsicht in sein Versagen und seine Schuld. Ebenso muss er auch die Folgen seines Ungehorsams tragen, die Mühe des Lebens von der Geburt an bis zum Sterben und auch das Gericht des Todes. Aber in diesen Worten, die Gott sagt, Mensch, wo bist du, spüren wir, dass Gott Gedanken des Friedens über den Menschen hat und dass er Gnade walten lässt. Die Einsicht in die Schuld und das Tragen der Folgen ist noch nicht das Allerletzte. Gott hat etwas vor mit den Menschen. Seine Geschichte mit der Menschheit ist noch nicht am Ende. Er rottet uns nicht aus, sondern lässt das Leben weitergehen. Er lässt es weitergehen, auch wenn der Erdboden um des Menschen willen verflucht ist. Diesen Fluch auf dem Erdboden spüren wir, auch wenn es uns gelingt, in der heutigen Zeit Dornen und Disteln auszurotten, Auch wenn es uns gelingt, die Geburt schmerzarm zu gestalten oder sogar die Geburt zu verhindern. Manche Errungenschaften scheinen das Leben zu erleichtern, aber wenn wir es im Nachhinein sehen, müssen wir sagen, was haben wir stattdessen an Problemen und an Unheil im Grunde eingetauscht? Und auch wenn diese Erde durchdrängt und geprägt ist von Leid und Elend, dürfen wir doch auf dieser Erde unter dem Wort Gottes leben, das uns Heil und Segen bringen will. Gott hat noch Geduld mit seinen Menschen. Er lässt sein Licht leuchten über allen, ob gut oder böse, weil er alle Menschen retten will, weil er alle Menschen in seine Gemeinschaft zurückrufen will. Von der Möglichkeit der Rettung, des Heils für alle Menschen, hat Gott unseren Stammeltern nur erste Andeutungen gemacht. Gott verheißt ihnen einen Nachkommen, der dem Widersacher Gottes ein Ende setzt, der Schlange den Kopf zertritt. Aber wir, die wir den Namen des Schlangenzertreters kennen, die wir um Jesus Christus als den Sohn Gottes wissen, dürfen seine Macht schon heute in dieser Zeit erfahren. Wir dürfen sehen, wie Christus die Werke und die Auswirkungen des Versuchers, des Teufels in unserem Leben zerstört. Wir dürfen Jesu Wort glauben, dass er die zerbrochene Gemeinschaft mit Gott wieder ermöglicht hat. Denn er ist am Kreuz nicht seinen eigenen Tod gestorben, sondern für uns in den Tod gegangen. Der gekreuzigte und auferstandene Christus zeigt uns den Weg zurück zum Vater. Er will uns helfen, dass wir unser Versteck aufgeben. Er will uns helfen, dass wir neu vor Gott treten und uns unter sein Wort stellen. Dem Wort, das auf der einen Seite die Schuld beim Namen nennt und Gottes Gericht ansagt, aber auf der anderen Seite auch die Vergebung anbietet. Wer so vor Gott seine Schuld eingesteht, wer sie nicht von sich weist, wer sich nicht billig entschuldigt, der erfährt die befreiende Macht von Gottes Vergebung. Gott spricht ihn frei von aller Schuld in seinem Leben und nimmt ihn ganz neu in die Gemeinschaft mit ihm hinein. Gottes Anrede, Mensch, wo bist du, will uns aufrufen, Tag für Tag zu Gott umzukehren und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Wie Adam und seine Frau auf diese Anrede Gottes letztlich geantwortet haben, wissen wir nicht. Aber welche Antwort wir geben, das zeigt sich schon heute in unserem Leben. Und diese Antwort wird unser ganzes Leben durchdringen. Entweder wir bleiben auf der Flucht vor Gott oder wir kommen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, dem Schöpfer. Amen. Herr Jesus Christus, ja, wir bitten dich darum, dass du immer wieder neu dein Wort groß werden lässt in uns, dass wir es hören und danach tun, dass wir umkehren zu dir. Und so bewahre uns in deinem Frieden, dass wir uns nicht entschuldigen, sondern vor dich treten und unsere Schuld bekennen. Amen.